Herzlich willkommen bei Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts, Sanas und Claudia, und wir hören heute den zweiten Teil unserer kleinen Serie, in der wir uns Gäste dazu gebeten haben. Heute haben wir Karin Heinzel da. Karin ist Gründerin und Geschäftsführerin von MentorMe, ein Sozialunternehmen, das sich vor allem der Förderung von Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung verschrieben hat. Wir erfahren, wie Karin zur Gründerin geworden ist, wie ihre Reise als Unternehmerin sich gestaltet hat, welche Erkenntnisse sie als Führungskraft gewonnen hat. Und natürlich geht es auch darum, warum Unternehmen und auch Privatkunden auf jeden Fall mit MentorMe zusammenarbeiten sollten. Ich war an dem Termin leider krank und deswegen hört ihr heute Karin und Sanas nur zu zweit.
Hallo, liebe Karin, wie schön, dass du zu uns gefunden hast. Heute bei uns ist die Karin Heinzel von MentorMe. Wir freuen uns sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Claudia und ich hatten ja das Vergnügen, mit dir im November das 10-jährige Jubiläum gerade zu feiern. Und so kam uns auch die Idee, dich einzuladen als Gast, weil uns das so gefreut hat und es war so eine schöne Feier. Aber wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich habe jetzt festgestellt, wir kennen uns auch schon seit fast beinahe fünf Jahren irgendwie. Wie schön. Aber vielleicht magst du uns einfach nochmal selber aus deiner Perspektive erzählen, wie du zu MentorMe gekommen bist und wie du zu diesem Unternehmertum gekommen bist, damit jeder weiß, wer du bist und worum es geht bei MentorMe.
Sehr gerne. Dann zunächst mal herzlichen Dank, Sanas, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Zu meinem Werdegang. Ich war 2013 in einer Situation des persönlichen Umbruchs. Und zwar habe ich meinen Job verloren. Ich bin gekündigt worden. Ich habe in der Politik gearbeitet. Aber die Liberalen, für die ich tätig war, 3 Jahre, sind aus dem Bundestag geflogen. Und so habe ich meinen Job verloren. Was bedeutet, ich war am Jobmarkt auf der Suche. Ja. Und ich wusste nach den Jahren in der Politik, dass ich etwas Soziales machen möchte und bin dann über einen Praktikanten von mir damals zu einer NGO nach Indien gekommen und dachte ich mir, ah, das ist eine tolle Erfahrung, ich war auch noch nie in Indien zuvor und bin dann eigentlich einen Monat später nach Indien gereist, um dort für 3 Monate für eine NGO am Land zu arbeiten. So, und das war nicht nur ein Projekt für 3 Monate, das war wirklich so ein Moment, wo sich auch mein Leben verändert hat. Denn ich bin dorthin in eine komplett andere Welt, in eine komplett andere Menschen. Und natürlich gab es eine großen Herausforderungen. Es gab aber auch wunderbare Momente und vor allem Momente des persönlichen Wachstums. Und dort war es tatsächlich, dass ich meine erste Mentorin fand. Und ich hatte das zuvor nie, denn ich selbst komme eher aus einem bildungsfernen Background. Meine Eltern konnten mich eigentlich nie wirklich unterstützen, wenn es um berufliche Entscheidungen ging. Und dort fand ich diese junge Sozialarbeiterin als meine Mentorin, weil sie mich unterstützte, in Indien quasi Fuß zu fassen, mit den kulturellen Normen zurechtzukommen, dort auch wirklich Freunde zu finden. Ich war ja wirklich am Land. Das ist ja komplett anders, nochmal wie in der Stadt, wie in Mumbai oder in Delhi. Und als ich zurückgekommen bin, dachte ich mir, ich möchte diesen sozialen Gedanken weitertragen und im sozialen Sektor arbeiten. Habe mich beworben, habe nicht wirklich was gefunden und irgendwann dachte ich mir, gut, dann machst du es einfach selbst. Und weil ich in der Politik zuvor schon ein Mentoring-Programm mitkonzipiert habe, weil ich für viele Jahre davor für meine amerikanische Uni, ich habe in den Staaten auch studiert, das war damals ein Teaching Assistant, war also so ähnlich wie ein Tutor, war mir das ganze Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Mentoring schon nah. Und dann dachte ich mir ganz naiv, gründest du ein Mentoring-Programm, weil du selbst hattest nie einen Mentor und du hast dann in Indien erfahren, wie bedeutend das ist. Und das war 2014, ein paar Monate später habe ich gegründet, aber ganz naiv. Also ich dachte mir schon eher, es wird ein Projekt und wenn es klein wird mit 50 Mentees, ist es toll und ich bin mir sicher, ich werde eine Stiftung finden, die das finanzieren wird. Und vieles kam tatsächlich anders, als wir heute aufgestellt sind.
Sehr gut, das klingt super gut, aber weißt du was, ich habe dann neulich irgendwie das auch von einer Freundin gehört, die auch gerade in dieser Funding-Phase sind ein Startup und da hatte der Investor ihnen gesagt, ja, aber sag doch mal, ihr hattet doch so tolle Jobs, ihr habt doch so viel verdient, warum wollt ihr das denn überhaupt machen, ihr müsst mit viel weniger Geld jetzt aktuell klarkommen. Und ja, gewisse Naivität von gehört eben dazu, um auch dieses Unternehmen eben zu gründen. Deswegen fand ich es jetzt gerade schön, dass du das jetzt gerade wiederholt hast. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn man am Anfang naiv anfängt und nicht schon sofort weiß, was alles vielleicht auch noch schief geht.
Richtig. Und wenn ich da ergänzen darf, Naivität war ein Aspekt, der mir im Nachhinein sogar half. Ich habe die letzten 10 Jahre meines eigenen Unternehmertums viele Menschen, vor allem Frauen, kennengelernt, die so die Dinge durchdenken mit Businessplänen, mit Plänen für die nächsten Jahre, dass sie es dann gar nicht umsetzen. Weil sie bauen mit diesen Plänen die Hürde so weit auf, dass das dann manchmal zu groß ist und die Angst kommt. Und deshalb machen sie es nicht. Aber die Naivität war bei mir ein Aspekt. Und es ist interessant, was du gesagt hast. Denn du hast ja gesagt, dass Menschen, die auch gut im Job sind, gut verdienen, dann so einen Schritt machen. Und ich muss sagen, das war bei mir schon der Fall. Ich war ja knapp 30, 31 Jahre. Ich hatte den Job in der Politik. Ich habe nebenbei auch für meine amerikanische Uni gearbeitet. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe gut verdient. Und jetzt kommt's. Ja. Ich denke, was damals für mich gegolten hat und was heute noch bei vielen Menschen gilt, und das ist das, wovon man manchmal auch spricht, ist dieser Job mit Sinn. Also ich möchte etwas tun, was eine Bedeutung hat, was einen Impact hat im Menschen, was nicht verpufft, was nicht nur Arbeit ist, sondern irgendwie ein etwas kreieren, was anderen hilft. Ja? Und ich glaube, so ging es mir damals auch. Also es war tatsächlich eine Kombination aus Aspekten und Gefühlen, warum ich mich entschlossen habe, so ein Projekt, damals war es nur ein Projekt, noch kein Unternehmen, wie Mentomy zu gründen.
Sehr schön. Vielleicht magst du uns noch mal erzählen oder allen, die uns jetzt gerade zuhören, was hat dir denn am meisten geholfen, um dann auch eben, weil du, also ich habe deinen Post irgendwie noch mal vorhin kurz mir angeguckt mit den Highlights und Lowlights der letzten 10 Jahre. Da musst du nicht den Post quasi wieder komplett erzählen, aber ich fand es eigentlich total spannend. Vielleicht magst du einfach so ein bisschen erzählen, was hat dir denn eben geholfen durchzuhalten und was waren tatsächlich deine Highlights und vielleicht auch ein paar Lowlights, wenn du magst.
Mhm. Ich fange mit dem ersten Aspekt an, geholfen durchzuhalten, weil das ist ein wertvoller Aspekt. Ich war gestern in Frankfurt bei der ING Bank, das ist ein Corporate Partner von Mentomy, und dort wurde ich gefragt, welche Charakterzüge, Skills für die Zukunft wichtig sind. Und die Antwort ist dieselbe wie die ich dir jetzt geben werde. Es war tatsächlich meine Resilienz, weil es gibt im Unternehmertum immer Hürden. Und bei mir ganz konkret war es so, ich habe ein Unternehmen gegründet, ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, ohne Erfahrungen in der Selbstständigkeit, geschweige denn im Unternehmertum. Ja. Das heißt, ich musste eigentlich alles von null weg lernen. Ich bin gelernte Sozialwissenschaftlerin, habe Kommunikationswissenschaft und Politik studiert. Finanzen, ja, Controlling, Buchhaltung, Sales, Pitching, E-Mail-Marketing, you name it, ich könnte hier endlos weitermachen. Ich musste alles von Anfang an lernen und das war hart. Und das, was mir geholfen hat, da trotzdem weiterzumachen, war ein Stück weit ein Wille, also diese Resilienz, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ich kann mich erinnern, in den ersten Jahren meines Unternehmertums war ich auch noch, da hatte ich noch keine Kinder, mittlerweile habe ich 2 Kinder, da war ich auch noch sehr viel joggen. Und das war so ein Aspekt, der mir damals geholfen hat. Das heißt, ich war auch körperlich aktiv. Und beim Joggen, wenn du irgendwann mal das Intus hast, dann läuft der Körper wie ein Motor von selbst. Ja. Was wiederum bedeutet, dass Gedanken, Ideen schweifen können. Und das war zum Beispiel eines der Sachen, die geholfen hat. Ich konnte einfach frei denken, weil mein Körper hat von selbst funktioniert. Und solche Dinge haben mir geholfen, auch durch die Durststrecken zu kommen, wie zum Beispiel fehlende Skills in vielen verschiedensten Bereichen. Ja. Um ein Stück weit auf die Low Points einzugehen, interessanterweise, ich glaube, einmal personell tatsächlich. Ich habe nach ein paar Jahren auch meine erste Mitarbeiterin richtig eingestellt. Am Anfang war es nur ehrenamtlich. Das war auch notwendig zu dem Zeitpunkt, weil ich wurde schwanger. Dann habe ich auch und es war eine wundervolle Mitarbeiterin und wir haben immer noch manchmal Kontakt. Ich habe aber auch andere Mitarbeiterinnen bekommen, die dann auch gekündigt hat, kurz vor der Geburt. Und das ist so ein Low Point, weil du weißt, in einem Monat bekommst du dein Kind, aber eine wertvolle Mitarbeiterin bricht dir weg. Und es war und so wegbrechend, dass sie offiziell krank in Krankenstand gegangen ist. Du weißt aber, du bist im 9. Monat schwanger und kriegst ein Kind und bist aber angewiesen auf den Support. Ja. Und weil ich damals diese Erfahrung noch nicht hatte als Unternehmerin. Am Anfang dachte ich mir, die Menschen, die mit mir Mentoring starten, bleiben bis zum Ende. Also auch hier naiv, muss man sagen. Ja. Heute weiß ich, Menschen kommen und gehen. Und das ist auch okay in einem Unternehmen. Aber das war schon ein Low Point. Ein anderer Low Point war, mit einem großen internationalen Projektträger haben wir ein transnationales Projekt gemacht. Und da war die Zusammenarbeit mitunter schon auch schwierig, weil da ging es um viel Geld, muss ich ehrlich sagen, bei diesem Projekt. Ja. Und am Ende war es so, dass ich das Gefühl hatte, das Geld zählt und nicht der Impact. Und das musste ich schon auch lernen. Das ist auch wieder so ein Aspekt vom Unternehmertum. Und da spielt es keine Rolle, ob du Sozialunternehmer bist oder for profit. Geld ist nun mal ein wichtiger Aspekt. Und das waren so die Lowlights. Ja.
Ja, ja. Nun höre ich ja ganz viel bei dir raus, dass du bist ja ganz, also du auf mich wirkst ja, wir kennen uns schon ein bisschen, sehr purpose-driven, und dadurch, dass ich auch relativ purpose-driven bin und sinnhafte Tätigkeiten toll finde, fühle ich mich auch immer von deinem Kurs quasi sowieso immer angezogen, und du transportierst das auch fantastisch irgendwie, finde ich, sowohl in unsere Community bei MentorMe als auch so sonst, wenn man dich so erlebt eben. Ne? Würdest du aber sagen, dass das per se unbedingt zum Unternehmertum gehört? Oder würdest du sagen, es gibt für dich zumindest viele verschiedene Wege, wie man zum Unternehmertum kommen kann?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es verschiedene Wege zum Unternehmertum gibt. Und die klassische Startup-Branche, in der kommt es öfter vor, dass Menschen gründen mit schon dem Ziel, beim Gründen schon, wieder den Exit zu haben und gut zu verkaufen im Unternehmen. Und das mag vielleicht mitunter auch purpose-driven sein, das ist aber definitiv auch money-driven. Diesen Gedanken hatte ich nicht und habe ich auch nicht. Natürlich gibt es manchmal in so schwierigen Situationen, man denkt schon drüber nach, was ist denn in der Zukunft? Werde ich so das Unternehmen, das ich leite, bis zum Ende meiner Tage machen oder nicht? Ja. Ich hatte auch Momente in den letzten 10 Jahren, wo ich mir gedacht habe, ich würde auch gern einmal in einem großen Konzern tätig sein und dort eine tolle Funktion und Rolle haben. Fände ich auch spannend, diese Politik, die in einem Großkonzern herrscht. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes wie bei uns in einem kleinen sozialen Unternehmen. Das ist eine andere Welt. Und ich selbst bin eine Abenteurerin und deshalb war ich daran interessiert. Aber auch davon bin ich abgekommen, weil ich weiß, mir geht es wirklich sehr, sehr gut in meinem Unternehmen bei MentorMe. Ich habe hier eine Leitungsfunktion. Ich habe ein wunderbares Team, dem ich voll vertraue. Ich habe eine tolle Community. Ich weiß, das, was ich MentorMe, unserer Community, biete, hat wirklich oftmals einen wahren Impact bei den Menschen. Und ich habe die Freiheit. Und dann denke ich mir, warum sollte ich das ändern? Solange es gut läuft, warum sollte ich das ändern? Man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Und ich bin auch keine Unternehmerin, die sagt, in 5 Jahren möchten wir in ganz Europa, in ganz hier Europa und Asien tätig sein. Das mache ich nicht, weil manchmal geht das Leben einen anderen Weg. Aber ich probiere, das Beste daraus zu machen mit den Dingen, die wir steuern können, und den Dingen, die von außen auf uns zukommen.
Okay. Wir waren jetzt schon ziemlich schnell beim Thema Führung, was natürlich uns bei uns irgendwie auch allein schon in dem Podcast-Namen quasi einen Platz hat, nämlich Menschen führen Unternehmen. Wie würdest du denn deinen Führungsstil allgemein beschreiben? Und stell mal vor, einer deiner Mitarbeiter würde jetzt hier sitzen. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ich glaube, wobei es immer interessant ist, dann wirklich auch die Kolleginnen zu fragen, aber ich glaube, und das will ich eigentlich schon seit sehr vielen Jahren, und das hat sich dahingehend auch nicht geändert, ich möchte einen authentischen Führungsstil leben, und ich hoffe, ich tue es. Und das bedeutet, ich möchte nicht perfekt sein müssen. Natürlich möchte ich voranschreiten. Ich habe ganz viel Verantwortung für mein Unternehmen, für meine Kolleginnen. Ich möchte auch ein Role Model sein. Aber ich möchte auch mal eine Schwäche zeigen können, und vor allem auch, wenn ich etwas nicht weiß. Also ich will mich nicht verstecken hinter einem Bild, was man von einem Unternehmer und Unternehmerin hat, sondern ich möchte die Person sein, die ich auch bin. Also authentisches Leadership. Dazu gehört auch mal, dass man sich kritisch äußert. Das tue ich tatsächlich, das habe ich wirklich gelernt die letzten Jahre, und ich bin ja eigentlich gebürtige Österreicherin. Meine Mama ist Brasilianerin, aber das habe ich tatsächlich in Deutschland gelernt. Und zwar, dass ich schon direkt bin mit meinem Feedback, mit meiner Kritik. Ja. Was bedeutet, ich bin schon ehrlich. Ja. Ich probiere es aber so heranzutragen, dass es nicht verletzend ist. Das ist mir sicher nicht immer gelungen, vor allem in den ersten Jahren des Unternehmertums, der Führungsperson, weil man lernt auch und alle Menschen sind anders und alle Menschen haben andere Bedürfnisse. Die einen wollen eher sanft angegriffen werden, die anderen, die wollen sogar das direkte Feedback. Das ist manchmal schwierig und man muss das lernen und vor allem auch das Gefühl für Menschen, dass man erkennt, wer braucht was. Aber ich habe schon gelernt, dass es richtig ist, ein ehrliches Feedback zu geben, weil mit dem Feedback versteckt zu hantieren, das geht meistens einen kürzeren Weg und irgendwann fällt es dir auf die Füße. Deswegen, ich schaue schon, dass ich kritisch und ehrlich bin. Das können alle meine Kolleginnen auch. Also da agieren wir und arbeiten wir auf Augenhöhe. Aber ich probiere schon, mich anzupassen. Ich probiere auch empathisch zu sein, was bei mir interessant ist. Denn ich bin hier so ein Two-Face. Sanas. Ich bin auf der einen Seite empathisch, denn ich hatte eine sehr liebende Mutter. Auf der anderen Seite kann ich schon auch, Grenzen ziehen. Ich will nicht unbedingt sagen hart sein, aber ich kann schon auch to the point sein und auch Grenzen ziehen und sagen, das muss gemacht werden, weil mein Vater wiederum war eher eine härtere Persönlichkeit. Und und so habe ich das auch in mir und probiere manchmal die eine Rolle. Oder manchmal ist die eine Rolle und der eine Charakterzug mehr gefragt und manchmal definitiv der andere. Und so probiere ich das eigentlich in meinem täglichen Leadership auch auszutarieren, welche Person braucht was und welche Situation braucht was.
Das klingt super, weil ich habe neulich irgendwann mal auch gehört, oder das lerne ich immer wieder und ich habe es auch irgendwie gelernt, so in Negotiations, also Verhandlungen eben auch, dass es ganz wichtig ist. Und Führung ist ja, wenn wir ehrlich sind, auch ganz viel Verhandlung auch im Alltag. Ja. Dass es wichtig ist, weich zu den Personen zu sein, aber hart in der Sache. Insofern, also wenn du beides eben zusammenbringst und eine gute Balance findest, finde ich das fantastisch, ganz toll. Eine Sache, die ich jetzt doch immer wieder höre, was ist denn deine Erfahrung? Kann es sein, dass es bei euch ganz anders ist, weil ihr alle ja eher eine sinnhafte Tätigkeit habt und vielleicht, das kannst du mir gleich beantworten, ob mehr Leute bei dir arbeiten, die sowieso total hinter diesem Sinn stehen, weil es sowieso so ein Unternehmen ist, was sehr sinnhaft unterwegs ist oder eben nicht. Aber ich höre halt, dass die jungen Leute ja nicht mehr so diesen Willen haben, was zu leisten. Was sagst du denn dazu? Was sind so deine Gedanken? Ich weiß, das ist ein schweres Thema.
Da kann man sich aber ordentlich verbrennen. Okay.
Dann, du sollst dich nicht verbrennen, aber vielleicht hast du ein, zwei irgendwie.
Schauen wir mal, ob ich das, was ich vorher gesagt habe, jetzt schaffe. Schauen wir mal. Also, zuvor muss ich sagen, ich bin 42. Das ist jetzt so ein mittleres Alter, aber ich komme halt einfach von einem Background, wo hartes Arbeiten immer Thema war. Mein Papa ist Kriegsgeneration, und zwar Zweiter Weltkrieg. Meine Mama als Brasilianerin kommt aus einem eher ärmeren Background, aus Brasilien, vom Land, da war sowieso Arbeiten, wurde immer gearbeitet.
Es ging nicht anders.
Es ging nicht anders. Das heißt, von meinen Eltern wurde ich auch so auferzogen, dass Leben bedeutet auch hart arbeiten. Und das muss ich da vorneweg sagen. Und ich selbst arbeite auch schon sehr viel, aber eben auch mit sehr viel Leidenschaft. So jetzt zu deiner Frage, die jüngeren Generationen, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, und jetzt kommt die Kritik vielleicht auch hier, manchmal und in manchen Menschen und definitiv nicht in allen, weil pauschalisieren darf man nicht, das ist der falsche Weg. Aber manchmal glaube ich, so Generationen, und das fängt eigentlich sogar schon an bei dem Babyboomer und zieht sich fort. Ich glaube, es ist tatsächlich mehr so der eigene persönliche Background, wie privilegiert und jetzt sage ich auch, wie verwöhnt sind Menschen groß geworden. Was haben sie alles von ihren Eltern bekommen oder was mussten sie selbst erreichen? Und ich führe es eher mehr auf das zurück. Es gibt Menschen, die einfach von Anfang an auch im Haushalt, also als Kinder mitgeholfen haben, als Teenager Ferialjobs gemacht haben, früh zu arbeiten begonnen haben. Das sind meiner Meinung nach eher dann Personen, die auch wirklich anpacken und die sich nicht scheuen für Arbeit. Es gibt aber auch andere, denen sehr viel der Weg vorgelegt worden ist. Und eher da sehe ich manchmal so eher eine Laissez-faire-Haltung hinsichtlich ihrer Arbeit, weil sie es auch so gewohnt sind. Das heißt, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, vielleicht ist es wirklich gar nicht mal so eine Generationensache, sondern eher mehr, von welchem Background kommst du selbst und was hast du gelernt? Wie bist du sozialisiert worden?
Okay, ja, also ich höre es halt immer wieder von den Führungskräften, das ist ja auch nicht immer so. Deswegen, ich finde es toll, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Pauschalisierungen helfen uns allen nicht, ja. Und es gibt auch keinen pauschalen Menschen, der 0815 ist, sondern es gibt sicherlich was Soziologen sagen, und du bist ja Sozialwissenschaftlerin, Soziologen sagen eben, Menschen in bestimmten Lebensalter haben bestimmte Personal Traits, ja, also besondere Sachen, die sie in diesem Alter mitbringen, was auch richtig ist, dass in der Revoluzzerzeit, dann Beziehungszeit und so weiter. Und das ist immer schon so gewesen. Ja. Nun ist aber unsere Welt eben doch eine andere als zu meiner Zeit, als ich 16, 17, 18 war. Ja. Es gab bei mir eben keine Handys und ich bin Generation X, ja, und da gab es nichts. Ja. Und da musste man irgendwie dann andere Sachen machen und wir kamen gar nicht auf die Idee, uns vorm Computer zu setzen, weil es gab eh nichts vorm Computer. Und diese Pac-Man-Spiele, die ich weiß, die waren so langweilig. Nach 20 Minuten war das Ding auch total langweilig und dann ist man in den Garten und hat Badminton gespielt, ja. Also, oder sich mit Freunden getroffen. Insofern, ich glaube, die Umgebung ist einfach ein bisschen anders.
Sehr guter Aspekt. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle auf die Wünsche und die Bedarfe von jüngeren Generationen. Ich meine, Social Media hat einen Einfluss. Ich meine, wir sehen auf Social Media jeden Tag, wie schön und wie gut das Leben der Menschen ist, wie sehr sie reisen, wie sehr sie von überall arbeiten können, wie schön auch das Leben sein kann. Und das Gute ist, das Leben ist ja auch wirklich schön, wenn man in der Welt herumkommt und nicht nur 24/7 oder von 9 bis 5, 5 Tage die Woche in einem Bürojob sitzt. Stimmt ja auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, da hat die Generation vielleicht auch Glück und sie haben auch recht. Man soll schon streben, auch nach einem schönen Leben und nicht nur nach beruflichem Erfolg. Und im besten Fall geht das sogar Hand in Hand und ist irgendwie in einer Balance. Manchmal überwiegt das. Ich finde schon gut, auch wenn man in jungen Jahren sagt, ich habe jetzt ein Biss, ich möchte was erreichen. Es gibt aber auch Phasen im Leben, wo man sagt, okay, ich habe schon etwas erschaffen. Ich glaube, oder ich habe vielleicht auch eine Familie oder Tiere oder eine Pflege, meine Eltern, wo ich mich dann auch ein Stück weit zurücklehnen kann, weil ich habe hier schon was auf den Tisch gebracht. Also guter Aspekt, den du nennst mit der Digitalisierung in der heutigen Welt, dass sie definitiv auch einen Einfluss hat auf die Menschen, die jungen Menschen heute.
Danke. Ich glaube, was mich auch noch interessieren würde, wir wollen ja auch noch ein bisschen, dass die Leute irgendwie unbedingt auch Mentor.me machen. Ich bin ja eine totale überzeugte Mentor.me-Mentorin und habe auch schon ein Mentoring, wo ich selber Mentee war hinter mir. Aber vielleicht magst du den Leuten sagen, warum sollten sie denn eine Mitgliedschaft bei Mentor.me anstreben oder was würden auch Unternehmen, das ist jetzt die Frage, ne, welches du zuerst beantworten möchtest, was würden Unternehmen gewinnen, wenn sie euch beauftragen, das Mentoring-Programm eben in den Unternehmen einzuführen? Und aber was ist der Gewinn und der Effekt für die Einzelnen, die das machen?
Okay, ich fange zunächst mal an bei den Einzelnen. Wir alle, und zwar alle, befinden uns immer mal wieder oder immer in beruflichen Situationen, wo wir Fragen haben, die wir nicht beantworten können. Und in diesen Situationen ist es unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der mehr Erfahrung hat als wir, der uns auf unserem Lösungsweg begleiten kann, der uns Feedback gibt, wie er oder wie sie als Mentorin das selbst gemacht hat. Kurzes Beispiel. Ich komme als Frau in eine Führungsposition und ich war noch nie in Führung. Mir ist aber angeboten, ein Team zu leiten. Das ist nicht leicht. Leadership ist eines der schwierigsten Dinge, die man meistern kann. Es ist eine schöne Sache, die zu bekommen, aber es ist schwierig, weil eben alle Menschen anders sind. Da ist es unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der bereits in Leadership-Positionen ist und der einem Feedback-Sparing geben kann. Einfaches Beispiel. Oder man hat einen Job verloren und wie bewirbe ich mich? Wie komme ich gezielt und in den richtigen Job? Wie verkaufe ich mich? Wie verhandle ich mich? Also auch hier tausende Dinge könnte man nennen. Oder ich möchte selbstständig werden. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Wie mache ich das? Wie verkaufe ich? Wie setze ich eine Webseite auf? Also das sind alles Beispiele, wo MentorInnen wertvoll sind, weil sie helfen uns, weiterzukommen mit Fragen, die wir selbst in dem Moment noch nicht beantworten können. Und manchmal haben wir auch nicht in unserem Umfeld Menschen, die diese Fragen wirklich gut beantworten können, weil sie nicht die Experten sind. So, das mal die Antwort auf, warum sollten Frauen zu uns kommen und Mentees bei Mentor.me werden. Mhm. Und vielleicht da eine Ergänzung. Wir von Mentor.me bieten ja nicht nur Mentoring, das ist zwar unser Kern, aber das ist einer von 3 Services. Darüber hinaus bieten wir noch Events und Trainings und Community-Gruppen. Und zwar ganz viele Events und Trainings, über 220 pro Jahr, alle unter dem beruflichen Deckmantel der Entwicklung. Und die Community-Gruppen sind auch vielfältig, thematisch, aber auch lokal verteilt in Deutschland. Ja. Zum zweiten Aspekt, warum sollten Unternehmen mit uns kooperieren? Und wir haben an die 30 Corporate Partner. Das sind mittelständische Unternehmen, das sind aber auch Großkonzerne. Ein paar Partner sind zum Beispiel Ernst & Young, EY, die Inc. Bank, Aktion Mensch, Otto. Etc. Diese Unternehmen kommen zu uns, um mit uns zu kooperieren, entweder weil sie ihren eigenen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben wollen, sich als Mentees bei uns weiterzuentwickeln, und zwar entweder fachlich, dann bekommen sie fachliche MentorInnen, oder zum Beispiel auch hier Thema Führungskraft. Ich möchte mich in eine Führungskraft weiterentwickeln. Dann können sie bei uns sogar Coaches bekommen. Also auch hier beide Möglichkeiten und natürlich die ganzen anderen Aspekte wie Trainings, Events, Community. Also das bekommen natürlich alle Mentees bei uns. Egal, ob sie als Privatpersonen zu uns kommen oder über Unternehmen. Und da haben wir tatsächlich einige Unternehmen, die das nutzen. Dann gibt es aber auch so andere Angebote, die wir den Unternehmen offerieren, wie zum Beispiel Recruiting über Mentomy. Wir sind eine ganz große Community mit Tausenden von Mitgliedern. Sie können auch Events mit uns gemeinsam machen, thematische Events, wie zum Beispiel Women in IT. Ja, wie kommt man in die IT, wie ist ein Quereinstieg in die IT möglich, mit ihren Experten, mit ihren eigenen Expertinnen, wo sich die Unternehmen selbst vorstellen. Oder bis hin zu, dass sie Corporate Social Responsibility leben und Menti-Mitgliedschaften als Stipendien erwerben. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben wir, dass Unternehmen auch unsere Services nutzen können, bis hin zu unserer Software. Wir haben eine Matching-Software. Wir unsere Tausenden von Mentees und Mentorinnen matchen, auch die kann man mit einem Lizenzmodell erwerben. Das ist viel, das ist vielleicht erschlagend, aber das ist tatsächlich auch der Mentomy-Kosmos, weil wir eben B2C-mäßig für Privatpersonen aufgestellt sind, aber auch für Unternehmen und beiden Zielgruppen da wirklich sehr viel bieten und vor allem auch wirklich sehr viel Gutes bieten.
Ja, wobei ich finde, das ist jetzt, für mich klingt es nicht wie ein Potpourri an so einem Blumentopf irgendwie, sondern für mich klingt es wie so ein Bausteinehaus, ne? Man kann irgendwie klein anfangen und man kann aber auch immer was draufsetzen und dann wird es ein Haus. Also so hört sich für mich an. Es ist irgendwie quasi ein sehr gutes zusammenhängendes Konzept und na gut, ich bin Fan, das hört man vielleicht so völlig. Objektiv gucke ich da drauf als Fan. Aber ja, also ich finde, das Programm hat ja auch irgendwie Hand und Fuß und dann freue ich mich auch und ich empfehle euch auch sowieso so immer weiter. Genau, also insofern ist es was ganz Tolles. Eine Frage habe ich noch, weil das scheint ja auch immer wieder im Unternehmertum irgendwie, also es gibt so zwei Aspekte, die vielleicht für dich spannend sind. Das eine ist, ist es denn anders, als Frau Unternehmerin zu sein, als ein Mann? Fühlt sich das für dich anders an? Glaubst du, dass es anders wäre, wenn du ein Mann gewesen wärst?
Ja, ich glaube ja ein bisschen. Um jetzt ganz ehrlich auch hier zu sein, ja, ich glaube schon. Und letztens habe ich mir selbst die Frage gestellt, wie führen andere UnternehmerInnen ihre Unternehmen? Mich würde das wirklich mal interessieren. Also Unternehmer in ähnlichen Branchen mit einem Unternehmen, das eine ähnliche Größe hat wie ich. Mich würde das wirklich interessieren, grundsätzlich mal geschlechterunabhängig. Aber ich glaube schon, sagen zu können, dass Mentomy ein Arbeitgeber ist, der sehr viel für seine Mitarbeitenden macht, der schon auch Rücksicht nimmt auf die einzelnen Bedürfnisse und Bedarfe von Mitarbeiterinnen, der sehr viel Flexibilität bietet und ganz viele andere Benefits und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ich denke natürlich auch, wir haben einige Kolleginnen, die auch Mütter sind. Und ich bin ja selbst zweifache Mama. Das ist manchmal einfach auch schwierig, zwischen Kindern und Arbeit eine Balance zu finden. Es kommen immer mal wieder so viele Dinge und eine Daily Business, die auch für die Kinder gemacht werden müssen, im Kindergarten, in der Schule. Dann hat man auch Arbeit, dann werden sie krank. Das sind mitunter, so schön es ist, auch Herausforderungen. Und da gehen wir von Mentomy, unseren Mitarbeitern, unseren Kolleginnen, kommen wir wirklich entgegen. Und ich glaube, dass wir hier, wenn man es so formulieren will, ein bisschen weicher, vielleicht besseres Wort, vielleicht ein bisschen empathischer unseren Kolleginnen sind als vielleicht männlich geführte Unternehmen. Man schreibt ja auch männlicher Kommunikation manchmal ein bisschen mehr von dieser Direktheit zu, die ich ja vorgeschlagen habe. Schon auch, das kann ich schon, definitiv. Frauen sind mehr kollaborativer, auch manchmal wärmer. Und ich bewerte weder das eine noch das andere. Ich glaube, beides ist gut. Zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube aber trotzdem tendenziell, dass manche männlich geführte Unternehmen ein bisschen tougher sind. Ich will nicht sagen härter und sag's jetzt doch, aber ein bisschen tougher vielleicht als so ein frauengeführtes Unternehmen. Und wir sind ja nicht nur Frauen geführt, wir sind ein All-Female-Unternehmen.
Ja, genau.
Das ist auch noch meine Rolle.
Ja. Gab es denn auch schon mal Männer, die angefragt haben und gesagt haben, warum denn eigentlich nicht auch für Männer Mentorings? Warum macht ihr das eigentlich nur für Frauen?
Warum nicht Mentoring für Männer oder warum nicht Mentoring?
Ja, genau. Macht ihr denn auch Mentoring für Männer? Weil ich, also zumindest habe ich es bisher so nicht verstanden.
Definitiv. Und ich muss ehrlich gestehen, ich mache jetzt Mentor.me seit 10 Jahren. Was wiederum bedeutet, ich bin seit 10 oder fast schon über 10 Jahre in dieser Female Empowerment Bubble.
Genau.
Und ich muss sagen, ich habe viele Männer in diesen 10 Jahren getroffen, die gesagt haben, ich würde auch gerne einen Mentor haben. Und nicht alle dieser Männer sind auch irgendwie in Männerbündnissen involviert und sitzen abends auf einem Drink in der Bar und haben die Führungsposition.
Ja, eben.
Sondern die haben ihre eigenen Schwierigkeiten. Und viele dieser Männer sagen auch, ich möchte auch ein Leben in mehr Balance, auch mehr für meine Familie da sein. Aber es ist schwierig in meiner Branche, in meiner Firma, weil dafür wird von uns verlangt, dass wir diejenigen sind, die zur Arbeit gehen, während unsere Frauen zum Beispiel zu Hause sind, wenn sie nachdem wir Kinder in die Welt gesetzt haben. Und deswegen, ich glaube und vielleicht sogar hoffe ich, dass wir irgendwann mal diesen Schritt machen werden, dass wir uns Männer gegenüber öffnen, also im Prinzip alle schlechter gegenüber. Wir haben vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht, Sanas, bei unserer Community und haben tatsächlich das erfragt. Und das Feedback war so, die Mentees wollten es großteils nicht. Die MentorInnen waren sehr offen diesbezüglich. Also, dass wir Mentor.me öffnen hinsichtlich allen Geschlechtern bei der Menti-Seite. Bei der MentorInnen-Seite sind wir sowieso offen für alle Geschlechter.
Ja, ja, genau.
Und das fand ich interessant. Und das Argument dagegen, also das Kontraargument von den Mentees war, sie wollten sich den Safe Space, der Mentor.me für sie darstellt, beibehalten. Sie hatten ein Stück weit Angst, dass zum Beispiel bei den vielen Events, die wir anbieten, auf einmal die Männer sind, die dann eher die Stimme bekommen und die Frauen da ein Stück weit eingeschüchtert werden. Und deshalb haben wir es nicht gemacht, weil wir definitiv unsere Community respektieren. Ich glaube aber, es wird eines Tages kommen. Ich glaube auch, dass wir dann Mentoren und Mentorinnen verlieren werden. Es wird Community-Mitglieder geben, die sagen, dann mache ich es nicht. Aber am Ende des Tages muss man auch unternehmerische Entscheidungen treffen. Die Frage ist eher, wie macht man so einen Schritt geschmeidig und nimmt möglichst viele Members mit und sichert auch, dass dieser Safe Space nach wie vor bestehen bleibt.
Ja, das ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich war irgendwie 2023 bei der VDU auf einigen Veranstaltungen. Ich war Schnipper-Mitglied, ich überlege immer noch dort Mitglied zu werden, weil ich die ganz toll finde. Und auf dieser Veranstaltung wurde besprochen, dass insbesondere in den MINT-Fächern, also das mag auch woanders in der Schule so der Fall sein, aber in den MINT-Fächern, insbesondere im bestimmten Alter, Mädchen, wenn Jungs anwesend sind in der Klasse, eher abbauen. Also es ist nachgewiesen worden, wenn man dann Extrakurse anbietet, zum Beispiel zu Coding, Programming, dass es nur für Mädchen ist, also nicht gemischte Gruppen, dass die Mädchen in dem Alter sich viel mehr zutrauen und viel mehr machen und auch bei Mathematik zum Beispiel oder naturwissenschaftlichen Themen, als wenn die Jungs da sind und eine Stimme haben. Also insofern ist es ja spannend, dass das quasi, vielleicht ist es ja auch was Erlerntes, ne? Dass wir irgendwie sagen, hinterher denken die irgendwie, ich bin blöd. Und als Frau lernen wir eben andere Verhaltensweisen, vielleicht schon seit der Schule.
Vielleicht haben die Jungs dann schon einen Vorsprung, vielleicht sogar in der Schule schon. Ich sehe es, um jetzt ehrlich zu sein, auch bei meinen eigenen Kindern. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Die ältere Tochter ist 7, der kleinere Sohn ist 5. Ich muss ehrlich gestehen, der kleinere Sohn spielt mehr mit Lego, aber auch, und jetzt kommt's, weil es wir ihm auch mehr gegeben haben. Das heißt, im Grunde, wenn dann meine Tochter mal in einem Coding-Workshop geht, und das würde ich machen, weil das finde ich spannend, also wenn sie älter ist, da gibt es auch so in den Ferienkurse, ja klar ist sie da schon irgendwie benachteiligt, wenn Jungs auch sind, wenn sie bis jetzt noch nie mit Lego was gebaut hat und die Jungs aber schon. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, wo wir wirklich sehr früh anfangen sollten, hier gegenzusteuern und diese Geschlechterdenken aufbrechen sollten und allen Kindern, wo auch immer ihre Interessen liegen, die Möglichkeit geben, mit dem zu spielen, mit dem sie spielen wollen. Und wenn Jungs mit Puppen spielen wollen, ist das auch gut. Und wenn Mädchen mit Lego oder mit Puppen spielen wollen, ist das gut. Ja. Aber nicht dieses klischeehafte Rollenbild. Und wie gesagt, da muss ich mich eigentlich selbst hier kritisch hinterfragen. Ja. Und gut, dass wir sprechen, also ich werde es machen.
Ja, aber also ich hinterfrage mich als Mutter ja auch selbst. Ja, also so nach dem Motto, bin ich jetzt wirklich neutral genug? Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Ich habe eine Freundin, die hat 2 Söhne und sie sagt, ich habe auch gemerkt, dass ich manchmal ein bisschen zu hart war irgendwie mit einigen Dingen, ja, weil sie dann umgedreht quasi als Feministin manchmal zu viel Druck aufgebaut hat und die Männer und ihre Männlichkeit eben manchmal nicht einfach gelassen hat, ne? Und das ist einfach ein Lernen, glaube ich, dass wir alle irgendwie uns einfach immer wieder reflektieren und hinterfragen. Danke für die Antwort. Wir sind jetzt so langsam, also wir haben ja gesagt, so ungefähr 35 Minuten. Ich würde das jetzt auch so lassen und genau. Und deswegen habe ich noch so zwei letzte Fragen, vielleicht zum sanften Einstieg. In einem Satz, du hast schon ganz viel schon gesagt. Ich glaube, wer bisher zugehört hat, hat schon die Antwort. Aber vielleicht magst du noch mal einmal zusammenfassen, in einem Satz, warum sollten wir künftig Mentor.me nutzen?
Weil es uns hilft, in den Fragen, in den Sorgen, in den Hürden, aber auch in den Zielen, die wir haben, hinsichtlich unserer beruflichen Entwicklung, jemanden zu bekommen, der einfach dort schon ist und der uns dann ein wunderbarer Sparringpartner und manchmal auch Antwortengeber sein kann.
Super, vielen Dank. Jetzt kommt die etwas schwerere Frage. Wir hoffen, dass es nicht für dich zu gemein ist, aber Claudia und ich haben jetzt diese Frage uns überlegt und die lautet folgendermaßen: Was können andere Unternehmerinnen von deinen größten Fehlern lernen?
Also ich finde es gar nicht gemein, aber ich muss tatsächlich kurz überlegen.
Nachdenken.
Also ich glaube, Sozialunternehmer und Unternehmerin würde ich sagen, lernt Finanzen.
Ja.
Moneymaking ist wichtig und es ist Teil auch von sozialem Unternehmertum und nicht nur der Impact, weil wenn kein Geld reinkommt, dann wird der Impact auch nicht nachhaltig halten. Das heißt, das sind beide Seiten derselben Medaille. Ja. Frauen würde ich tatsächlich raten, auch mal, du hast vorher ganz kurz auch über Verhandeln am Anfang gesprochen. Ja. Ich habe vorher auch mal gesprochen, dass ich schon auch hart sein kann. Und man liest es auch wie immer wieder mal. Manche Unternehmerinnen müssen wirklich lernen, auch Grenzen zu setzen, auch dann mal zu sagen Nein. Und manchmal dann auch zu sagen Nein mit Nachdruck. Also, und nicht zu probieren, alle immer aufzunehmen, denn man kann nicht der Freund von allen nehmen. Da gibt es ja so dieses deutsche Sprichwort: Everybody's Darling is Everybody's Depp.
Ja, das ist tatsächlich. Ich kenne mittlerweile sogar meine Tochter.
Ach, sehr gut. Die ist super. Ja. Und das würde ich schon auch Unternehmerinnen sagen. Also die beiden Aspekte, einmal Finanzen. Get your finances straight, ja, beschäftigt euch damit. Und dann aber sehr wohl auch Grenzen setzen als Unternehmerin für dich selbst, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden, manchmal auch gegenüber der Familie. Aber das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich glaube, dieser Rat ist aber total wertvoll und zwar nicht nur für Unternehmerinnen, sondern für alle Menschen, aber insbesondere für Frauen, weil dort das Thema Finanzen leider, wie wir auch so zurückgucken, auch in meinem Leben irgendwie sehr lange vernachlässigt wurde. Und erst als ich dann nämlich Unternehmerin wurde, merkte ich so, oh, ich glaube, ich muss hier nochmal einiges nachholen, was noch nicht da ist. Und das Thema Grenzen ist ja auch sehr wichtig, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Chefs, als auch mit den Angestellten. Ne? Das ist an so vielen Stellen wichtig. Und das kann auch ein weibliches Problem vielleicht durch unsere kulturellen Gegebenheiten sein, dass wir alle so lieb und nett sein sollen und möglichst nicht so viel erzählen sollen, nicht laut sein sollen, wo wir alle zu viel sind von. Mhm. Und wir dann uns zurückziehen und nicht lernen, richtig Grenzen zu ziehen und glauben, das ist dann unfreundlich, wenn wir Nein sagen. Mhm. Dann danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und zu Besuch gekommen bist. Es war ein ganz tolles, freudiges Ereignis, auch weil es so kurzweilig war mit dir. Und wir sehen uns ja bestimmt auf der einen oder anderen Veranstaltung oder sonst wieder. Und dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und danke, dass du da warst.
Danke, liebe Sanas. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.